Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und wir tauchen in der heutigen Episode wieder ein in Peter Hocheggers Schattenrepublik. Es ist dies der vierte Teil unserer Serie zu den Memoiren des Lobbyisten Peter Hochegger. Ja, wir zeichnen das einmal mehr als Audio und auch als Video auf und mit mir im Studio sind wieder Peter Hocheggers. Hallo Peter.
Hallo Nick, hallo Stefan.
Hallo Stefan.
Hallo.
Ja, Stefan, wir reden heute mit Peter Hocheggers über falsche Freunde. Mhm. Dazu springen wir zurück in der Zeit ein Stück, Ende der 1990er, Anfang der Nullerjahre. Es war auch in politischer Hinsicht eine Zeitenwende damals. Ab dem Jahr 2000 war Wolfgang Schüssel in Wien Bundeskanzler, Jörg Haider zog in Klagenfurt als Kärntner Landeshauptmann die Fäden, ja, und ein damals knapp 30-jähriger Finanzminister Karl-Heinz Grasser erfand das Nulldefizit. Ja, und alsbald mittendrin Peter Hocheggers.
Genau. Und wir werden heute reden in dieser Folge über ehemalige Freunde, die zu Feinden wurden. Und ich möchte jetzt einmal zurückspringen, bitte, zum Jahr 1998. Ja, ich möchte ein bisschen erfahren, wie du Peter Maischberger und Karl-Heinz Grasser kennengelernt hast. In deinem Buch schreibst du ja, mit Walter Maischberger hast du eine fast symbiotische Beziehung gehabt. Vielleicht erklärst du uns einmal, wie du den Maischberger kennengelernt hast, was das für ein Typ war und wie ihr dann zu Grasser gemeinsam gekommen seid.
Wie du richtig gesagt hast, das war ein Frühlingstag im Jahr 1998. Ich war am Weg ins Café Landmann, um dort einen Branchenkollegen zu treffen. Er hat schon auf mich gewartet. Ich habe mich zu ihm gesetzt. Wir haben geplaudert über Projekte in unserer Branche, haben uns ausgetauscht. Und plötzlich steht der Walter Maischberger vor unserem Tisch und sagt Hallo.
Auf Tirolerisch.
Auf Tirolerisch. Und hat sich einfach zu uns gesetzt, weil er meinen Branchenkollegen kannte. Ich habe das leicht unhöflich empfunden. Ich muss sagen, so ganz sympathisch war er mir auch nicht. Also ich habe den so als typischen Sprücheklopfer in der Politik wahrgenommen. Und dann habe ich mich aber doch an dem Gespräch beteiligt und im Laufe des Gesprächs ist mir immer sympathischer geworden. Er war damals Mitglied im ORF-Aufsichtsrat. Und da gab es eine Sitzung im Café Landmann und da hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das habe ich durchaus als interessant empfunden. Und nachdem er sich, bevor er sich verabschiedet hat, hat er mir seine Visitenkarte hingelegt, hat gesagt, wenn Sie mal irgendetwas brauchen, können Sie mich gern anrufen. Und das war's dann auch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir uns dann sehr rasch wiedersehen. Einige Tage später ruft mich ein Kollege aus dem ORF an, der zuständig war für die Kooperationen in der Sendung Willkommen Österreich, sagt, der Peter, ein Wahnsinn, der Maischberger, der haut uns unser Geschäft zusammen.
Vielleicht müssen wir kurz noch bei Willkommen Österreich, war damals nicht die Satire-Sendung, sondern eine Vorabendsendung im
ORF. Das war eine Nachfolgesendung der Sendung Wir, eine Vorabendsendung, wo es um interessante Themen gegangen ist für Gesundheit, gesellschaftliche Problemstellungen. Und dort gab es die Möglichkeit, für unsere Kunden Product Placement zu machen. Das waren bezahlte Sendungen, die aber nicht als Werbung gekennzeichnet waren. Und wir hatten dort Themen gesunde Ernährung, Tiefkühlgemüse.
Darf ich noch mal kurz unterbrechen? Wir haben in einer Vorfolgesendung das schon mal besprochen, okay, wo du in der Sendung Wir Product Placement gemacht hast, das nicht gekennzeichnet worden ist. Das heißt, es ist weitergegangen. Also auch in der Sendung Willkommen Österreich sagst du, wir können das jetzt nicht überprüfen, dass ihr dort Produkte platziert habt, die nicht gekennzeichnet waren.
Es ist um die Zeckenschutzimpfung gegangen, es ist um gesunde Ernährung gegangen. So, und diese Geschichte stand sozusagen auch im Fokus. Und was der Maischberger wirklich kritisierte, das waren die Kooperationen, die die Ö3-Clubs gemacht haben. Und Ich habe mir gedacht, jetzt habe ich seine Visitenkarte, jetzt rufe ich ihn an und wir checken, was da wirklich los ist. Und wir haben uns getroffen in einem Restaurant in der Innenstadt und ich bin gleich kurz, also nach einführenden Worten, habe ich gesagt, was ist da los? Wollen Sie uns das Geschäft zusammenhauen? Er hat gesagt, nein, überhaupt nicht. Da geht es nur um die Ö3-Clubs und der Generalintendant vom ORF hat mich gebeten, dass ich das thematisiere. Er wollte es selbst nicht tun. Habe ich gemacht, aber die Sendung Willkommen in Österreich ist überhaupt nicht unser Ziel, da zu stören. Und daraus ist dann auch noch ein sehr nettes Gespräch entstanden. Wir haben uns dann das Du-Wort ausgetauscht und er hat gesagt, also, er sitzt auch im Parlament als Abgeordneter und wenn ich für meine Kunden etwas brauche, den Telekom-Konzern Mobilcom, dann kann ich ihn jederzeit kontaktieren. Und das war das Kennenlernen.
Das war das Kennenlernen mit Walter Maischberger und wie ist dann weitergegangen, wie ist irgendwie dann die Zusammenkunft das erste Mal mit Karl-Heinz Grasser passiert?
Ich habe mit dem Walter Maischberger dann öfters getroffen, natürlich auch mit der Zielsetzung, die Interessen meiner Kunden im Parlament zu platzieren.
Was waren das für Interessen?
Damals war in Diskussion die Standorte, ob daraus gesundheitliche Probleme entstehen. Und da war mir wichtig, sozusagen unsere Argumentation auch innerhalb des FPÖ-Clubs bekannt zu machen. Und für mich war das insofern sehr interessant, weil Kontakte zur SPÖ oder zur ÖVP hatte ich ja schon. Und die FPÖ hat mir noch gefehlt. Und da war für mich der Walter Maischberger ein willkommener Partner.
Maischberger war für dich aber zunächst wahrnehmbar ein Medienmann, ein Medienvertreter, obwohl er ja auch Politiker war. Aber ich glaube, er hat ja damals zu der Zeit Ende der 1990er ja auch den Seitenblicke Verlag gegründet gehabt und betrieben. Das heißt, du hast ihn über die Medienschiene kennengelernt. Und das erste Interesse waren mediale Aktivitäten.
Das waren mediale Aktivitäten und auch Agenturaktivitäten. Er hatte ja auch eine Werbeagentur, er hat geheißen 1040. Name kam von dort, weil er im vierten Bezirk sein Büro hatte. Und er hat mich auch eingebunden in Konzepterstellungen. Ging es darum, für die Kette Obi ein Konzept zu machen. Hat er mich mitgenommen, sind wir gemeinsam nach Frankfurt geflogen, haben dort unser Konzept präsentiert. Und auf dem Rückflug zeigt er mir das Magazin Gala und sagt, sowas müssen wir in Österreich machen. Habe mir das angeschaut, sage, ja, schaut ganz gut aus, aber wie soll das funktionieren? Sagt er, er hat eine Idee. Er möchte vom ORF den Namen Seitenblicke haben und das Seitenblicke-Magazin machen und er würde mich gerne als Partner einbinden. Sage, na, ich habe keine Ahnung vom Verlagsgeschäft, sagt er, das macht nichts, aber ich habe gute Kontakte zum ORF und er würde mich bitten, ihm dabei zu behilflich sein, dass wir die Lizenz für das Seitenblick im Magazin bekommen. Und habe ich gesagt, dann muss ich da Geld investieren. Er hat gesagt, nein, überhaupt nicht. Nur deine Kontakte zur Verfügung zu stellen, das habe ich dann auch gemacht. Hat gut funktioniert und dann war ich ein 8% Partner im Seitenblicke Verlag.
Und die Lizenz, was hat die damals gekostet? Weißt du das noch?
Die hat Aperöre nichts gekostet, sondern da war ein Beteiligungsschlüssel vom Umsatz ausgemacht. Und der ORF, das waren damals zwei Personen, die Sissi Meyerhofer und der Alexander Frabetz, die ich ja beide kannte, die waren da sehr zuvorkommend und kooperativ. Und das hat ihnen, die Idee hat ihnen auch gut gefallen, nämlich zur Fernsehschiene noch eine Printschiene zu haben.
Also wenn du sagst, du hast deine Kontakte spielen lassen in den ORF, um das zu ermöglichen, hast du mit Sissi Meyerhofer und Alexander Frabetz selbst verhandelt oder war das jetzt einfach nur, du legst die Rutsche zum Maischberger?
Ich war bei Gesprächen auch dabei, weil ich ja beide kannte, aber dann die Details, die hat dann der Herr Maischberger selbst gemacht.
Aber warum wollte der Maischberger dieses Magazin? Was war der Sinn dahinter?
Also der Maischberger ist jemand, der in Bildern denkt, als ein guter Kommunikator. Also seine Fähigkeiten wurden von vielen unterschätzt und dem war sein Anliegen, so ein Projekt zu machen.
Diese 8%, die du bekommen hast am Seitenblicke Verlag, das war ein gutes Geschäft?
Das war ein interessantes Geschäft. Ich habe dort nie einen Cent davon bekommen. Über die Jahre haben sich Verbindlichkeiten von 5 Millionen Euro aufgebaut. Und ich habe mir schon gedacht, naja, 8% sind 400.000 Euro, die ich da vielleicht in den Sand gesetzt habe. Aber da war der Maischberger auch wieder klug. Er hat dann Partner mit eingebunden. Wir hatten einen Verlagspartner aus Oberösterreich, aber sein Zuschuss, der war dann auch irgendwann einmal erschöpft. Und die Partner, die dazugekommen sind, die hatten gute Kontakte zum Red Bull Verlag. Und der hat letztendlich dann den gesamten Verlag übernommen, um einen Euro, und die Schulden übernommen.
Und die Schulden waren weg in dem Sinn. Erklär ein bisschen so wie Maischberger und du, ihr habt ja zusammengearbeitet, habt einige Projekte gemacht mit Maischberger, seiner Agentur. Wann ist dann Karl-Heinz Grasser ins Spiel gekommen? Also wann war der Zeitpunkt, wo du Grasser kennengelernt hast?
Das war, glaube ich, 1999 oder 1998 war es. Oh. Da hat er gesagt, du, der Karl-Heinz ist mein Freund, der ist aus der Politik ausgestiegen, der ist jetzt bei Magner und der braucht meine Beratung und ich möchte dich da dabei haben, interessiert dich das? Ich habe gesagt, ja, mache ich gerne. Wir haben uns getroffen in seiner Agentur und wie ich hingekommen bin, war der Grasser schon da, aufgestanden, mir die Hand geschüttelt, cooler, lockerer Typ, leger gekleidet. Und dann hat er uns kurz skizziert, worum es in seinem Job geht. Und hat halt uns gefragt, wie er das anlegen soll.
Den Job jetzt?
Er war Vizepräsident und zuständig für Kommunikation.
Moment, bei Magna. Karl-Heinz Grasser hat dich gefragt, wie er seinen Führungsjob bei Magna anlegen soll?
Kommunikativ.
Also intern oder extern jetzt? Aber für das ist er ja engagiert worden, dass er diesen Kommunikationsjob macht. Verstehe jetzt.
Also man muss jetzt dazu sagen, Maischberger und Grasser kannten sich ja viele Jahre. Mhm. Und Grasser hat sehr viel Wert auf Maischbergers Rat gelegt, nämlich auch in der Kommunikation intern, extern, weil der Maischberger da ein sehr gutes Gespür gehabt hat. Und dem Grasser war natürlich auch bekannt und durch die Vorstellung von Maischberger, dass ich eine Ahnung habe, wie man große Konzerne betreut, wie man ihnen Ratschläge gibt, ihre Kommunikation anzulegen. Und genau das wollte er von mir wissen, wie er seinen Job intern und extern in der Kommunikation ausrichten soll.
Und wer hat die Rechnung dann gestellt, Magna oder Grasser an dich?
Da gab es keine Rechnung. Und ich habe auch keine Rechnung gestellt, sondern das war einmal ein Freundschaftsdienst. Ja. Und so wie mich der Maischberger ins Boot geholt hat, hat gesagt, du Peter, der Karl-Heinz ist bei Magna, den werden wir jetzt beraten und da wird sicher irgendwann ein Geschäft daraus entstehen. War mir auch klar, dass das so sein wird und deswegen habe ich das gerne gemacht.
Also kein Freundschaftsdienst oder im Hintergedanken zu haben, dass da ein Folgegeschäft draus wird.
Genau. Und mein Ratschlag an ihn war, dass es einen Unterschied gibt in der Kommunikation, in der Politik und dann in der Wirtschaft. Und dann habe ich gesagt, in der Politik, da sprichst du sehr viel und in deinem Job bei der Magna, dann musst du das jetzt einmal vergessen, sondern da musst du viele Fragen stellen und viel zuhören. Und das hat ihm gut gefallen.
Aber damals war noch keine Rede davon, dass er wieder in die Politik zurückgeht.
Da war überhaupt keine Rede davon.
Das heißt, er hat sich nicht beraten lassen, wie er das Comeback in der Politik schafft, sondern es ist nur um den Job gegangen.
Das ist nur um den Job gegangen.
Das war ein Termin oder sind da mehrere daraus entstanden, während Grasser noch bei Magna war? Oder wie regelmäßig war dann der Umgang mit Maischberger und natürlich auch Grasser in dieser Zeit?
Na, dann hat es sehr schnell ein konkretes Projekt gegeben. Und zwar der Frank Stronach wollte in Ebrachsdorf eine Weltkugel in die Landschaft setzen.
Kann mich erinnern, ja.
Einen mit Entertainment Park und allem drum und dran. Und der Grasser war in der Kommunikation dann für dieses Projekt verantwortlich und hat sehr schnell gemerkt, dass da die Dinge nicht ganz rund laufen und es Widerstände gibt. Und er hat sich dann entschlossen, da müssen wir uns eine Agentur engagieren. Und Magner hatte zum damaligen Zeitpunkt schon eine Werbeagentur. Und er hat gesagt, er möchte eine Wettbewerbspräsentation haben und wir sind dazu eingeladen worden. Und was wir immer machen, bevor wir in eine Präsentation gehen, wir haben da eine sehr genaue Analyse gemacht und haben festgestellt, das Projekt steht an der Kippe. Ja? Also da gibt es enorme Widerstände. Und wir haben das in einem 50-seitigen Papier aufgezeichnet und damit sind wir in die Präsentation gegangen. Und die andere Agentur ist mit zwei Blättern gekommen, mit Überschriften und mit irgendwelchen schönen Sätzen, wie man diese Weltkugel inszeniert. Und natürlich haben wir den Auftrag bekommen.
Das war ein ernstzunehmendes Projekt oder eine Träumerei von Frank Stronach? Was war das?
Ob es eine Träumerei war, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, da war die Absicht dahinter, das umzusetzen. Und die haben nicht damit gerechnet, wie viel Widerstände es da gibt.
Aber das war die Zeit, wo Frank Stronach so der große Heiland war, ne? Der große der Onkel aus Amerika, aus Kanada, der mit viel Geld nach Österreich kommt und der geglaubt hat, dass er alles hier machen kann und quasi die Leute mit dem Geld zuschütten, hat natürlich auch sehr viele Leute angezogen, die dann nach Ebrechtsdorf gepilgert sind und das, glaube ich, war schon ein ernstes Unterfangen, was er da machen wollte.
Es war sicher ein ernstes Unterfangen und ich habe mir auch einen Vortrag von Frank Stronach angehört, organisiert von der Und-Israel-Vereinigung. Und er hat mich schon sehr beeindruckt, ja, wie er sein Lebenswerk, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat. Da kommt ein steirischer Werkzeugmacher über die Schweiz nach Kanada und zieht so einen Konzern hoch. Man, das ist nicht alltäglich. Ja. Und das hat mir sehr gefallen. Also ich habe am Anfang nicht daran gezweifelt, dass diese Idee nicht, dass da nichts Substanz dahinter steckt. Aber mir war vollkommen klar, dass die zu blauäugig da hineingegangen sind und mit den Widerständen nicht gerechnet haben.
Was hat eigentlich Stronach am Grasser so super gefunden?
Also das kann ich jetzt schwer beurteilen, weil ich mit ihm nicht darüber gesprochen habe. Aber wenn man sich anschaut, wie viele und welche Leute sich Stronach ins Unternehmen geholt hat, da war ja Grasser nicht der Einzige. Ja? Das war der Beierl, das war der Westenthaler, das war der Reichhold und einige mehr.
Wir sind jetzt Anfang des Jahres 2000. Im Februar wird Karl-Heinz Grasser als Finanzminister der Republik Österreich angelobt mit 31. Schwarz-Blau 1 bildet sich, Kanzler Wolfgang Schüssel. Warst du da schon quasi im engeren Umfeld von Karl-Heinz Grasser? Sprich, bist du bei der Angelobung schon im Hintergrund gestanden und hast im Kopf Rechnungen geschrieben?
Na, das hat ja auch eine Vorgeschichte. Ich habe mich mit Maischberger und mit Grasser dann regelmäßig getroffen. Daraus ist auch eine Freundschaft entstanden. Und das war so einmal ein Frühlingsnachmittag im Restaurant Motto.
Immer Frühlingsnachmittag, ne? Wo diese
Frühling ist eine gute Jahreszeit, um Dinge zu beginnen. Und wir sitzen so zusammen und Grasser ganz stolz, ja, er hat jetzt ein neues Auto und hat uns vorgeschwärmt, ein Jaguar S-Type. Und dann sagt er so scherzhalber, na, wann kaufst du ein anständiges Auto? Und diese Frage war für mich klar, der will mir jetzt ein Auto verkaufen. Ich habe das einfach intuitiv gespürt. Und dann frage ich ihn, und was kostet so ein Auto? Sagt er, ja, so ungefähr 800.000 Schillinge. Und dann sage ich, okay, wenn du mir ihn um 600.000 verkaufst, dann nehme ich ihn. Sagt er, ja, mein Auto. Sage ich, ja, als Vorführwagen. Denkt ein bisschen nach, sagt er, gut, in 5 Wochen oder 6 Wochen kannst du das Auto als Vorführwagen haben. Irgendwann Handschlag, Deal war ausgemacht. Und dann bin ich mit meiner Frau, meiner Tochter und Maischberger mit seiner Lebensgefährtin sind wir nach Kärnten gefahren, auf ein Wochenende, auch um das Auto auszuprobieren. Ich habe schnell Gefallen daran gefunden. Am Abend sind wir dann ausgegangen in ein nettes Restaurant. Und nach dem Abendessen sagt mir Grasser, du, übrigens, ich habe den Jörg Haider getroffen, wir haben uns wieder ausgesöhnt. Und ja, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Und für mich war sofort klar, die Tür ist wieder offen in die Politik, wenn jemals die FPÖ wieder an die Macht kommen sollte. Und so war es dann auch.
600.000 Schilling hast du schlussendlich für einen Wagen von Karl-Heinz Grasser bezahlt. Da war er noch bei Magna. Warum hast du das gemacht? Du hast, glaube ich, in einer früheren Episode ja schon, im Buch steht es auch, du hast dich für Autos eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und schon gar nicht für Jaguar-Autos. Also was war das Sentiment dahinter, dass du sagst, naja, für 600.000 würde das Schilling, würde das nehmen?
Ich habe gespürt, er will mir das Auto verkaufen. Und ich habe auch gespürt, intuitiv, das geht in Sekundenschnelle, dass das für mein Geschäft gut ist, wenn ich das mache. Und dann deswegen habe ich es auch gemacht und so war es auch.
Also du hast es aus reinem Opportunismus herausgekauft?
Ich weiß nicht, ob es war intuitiv.
Das heißt, intuitiv heißt eigentlich, du hast gesehen, dass da eine Geschäftsbeziehung kommen könnte und um das Vertrauen mit dem Grasser irgendwie zu vertiefen, diese Basis, dann war
also, das 600.000 Euro wert. Also wie ihr das journalistisch seht, so hat mein Leben nicht funktioniert. Ich habe gelernt, auf meine innere Stimme zu hören und in solchen Momenten hast du nicht, aha, da geht es jetzt um viel Geld, sondern du spürst etwas und du machst es, ja.
Ich hätte gerne nur ein bisschen so diese Atmosphäre gespürt, so wenn du mit dem Grass und den Maischberger, wenn ihr euch getroffen habt und gesprochen habt, wie war da, über was habt ihr da geredet? Was war da war da immer schon das Geschäft im Vordergrund? War da die Politik im Vordergrund? Also was ist da untereinander gesprochen worden?
Also die Politik war in den Anfangsjahren, also hat überhaupt keinen Stellenwert gehabt. Grass ist aus der Politik ausgeschieden, hat seine Zukunft bei Magner gesehen. Maischberger war ein Agenturinhaber und hat in der Zusammenarbeit mit mir erkannt, dass er dadurch erfolgreicher sein kann. Und ich umgekehrt habe auch daran gesehen, dass ich mit den Inputs von Maischberger und mit seinen Kontakten, dass das auch für mein Agenturgeschäft und für meine Kunden gut ist. Also das ist im Mittelpunkt gestanden und die Politik hat überhaupt keine Rolle gespielt.
Okay.
Dir war es wichtig, das Vertrauen dieser Leute zu bekommen. Aber warum? Du hast ja, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, also Grasser war damals Magna-Manager, Maischberger war Politiker, dann schon im Ausklingen, hat sich zum Medienunternehmer weiterentwickelt. Maischberger hat mit dir gemeinsame Geschäfte gemacht, aber du bist ja nicht mit allen, mit denen du in geschäftlicher Beziehung warst, so eng geworden. Du hast ja nicht bei allen ein Auto gekauft, nehme ich an, zum Beispiel. Also was war das Spezielle in diesem...
Also wenn man zurückdenkt in den Prolog, den der Thomas Mohr vorgelesen hat, da kommt er sehr klar zum Ausdruck, die Grundlage meines Geschäftes waren meine Kontakte, mein Netzwerk. Und mit den Beziehungen zu Maischberger und zu Grasser habe ich einfach mein Netzwerk erweitert. Durch den Maischberger habe ich dann auch den Ernst Blech kennengelernt und wurde zu seinen Agenturfesten eingeladen. Dort ist die gesamte FPÖ-Prominenz anwesend gewesen und ich konnte auch zu diesen Leuten Kontakte knüpfen. Das war ein Spektrum, das mir damals gefehlt hat, wie ich vorher schon erwähnt habe. SPÖ, ÖVP hat gut funktioniert, FPÖ noch nicht.
Aber das war ja die Zeit, wo die FPÖ sehr rasant den Aufstieg hat, ungefähr vergleichbar mit der heutigen Zeit. Haider war am Zenit eigentlich seiner Macht, das ist ja dann zu einer Regierungsbeteiligung gekommen. Hast du das erkannt oder beziehungsweise das war für dich, du hast auf die Meinungsumfragen geschaut und hast gesagt, okay, die FPÖ, die brauche ich jetzt für meine Geschäfte, weil die werden relativ schnell in einer Regierung sitzen oder... Wie stelle ich mir das vor, also von deinem Denken her?
Ich hatte ja damals sehr gute Kontakte, auch in die SPÖ hinein. Und habe mich mit den Leuten auch regelmäßig getroffen, unter anderem auch mit Beratern von Viktor Klima. Und einer dieser Berater war am Absprung und ich habe gesagt, warum machst du das? Er sagt, du, das schaut nicht gut aus. Ich habe ihm auch ein Jobangebot gemacht sofort. Er hat gesagt, Peter, danke, aber ich habe schon eins. Und da wusste ich schon, dass die Umfragen immer schlechter und schlechter werden. Also für mich war schon erkennbar, dass da eine Änderung im Raum stehen könnte.
Wenn wir jetzt in den Februar des Jahres 2000 springen, dann nehme ich jetzt mit, dass deine Beziehung zu Maischberger, aber insbesondere zu Grasser schon gefestigt war. Also als er Finanzminister wurde, gehörte Peter Hochreger schon zum regelmäßigen Umgang des Finanzministers.
Waren wir schon gute Freunde.
Und was hat das mit dir gemacht, dass du erfahren hast, dass er jetzt Finanzminister geworden ist?
Geplant war, dass Karl-Heinz Grasser Infrastrukturminister wird. Dafür war er vorgesehen und der Finanzministerposten war reserviert für Thomas Prinzhorn. Der war ja damals auch Spitzenkandidat. Und wie wir alle wissen, gab es extreme Widerstände des damaligen Bundespräsidenten Thomas Gestil gegen diese Koalition. Und er hat alles versucht, dass die nicht zustande kommt. Ist ihm nicht gelungen, aber er hat den Thomas Prinzhorn nicht akzeptiert als Finanzminister, weil der im Rahmen des Wahlkampfes, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber irgendwelche menschenverachtende Botschaften von sich gegeben hat. Und das war der Grund, warum er den Prinzhorn nicht angelobt hat. Und dann kam Grasser als Finanzminister ins Spiel.
Wie war die Kommunikation damals zu Grasser? Grasser ist, oder wie der Michael vorher gesagt hat, warst du bei der Angelobung dabei? Ist das gefeiert worden intern, Maischberger, Grasser und du? Habt ihr da eine Party geschmissen? Oder wie stellen wir uns das vor, wie du erfahren hast, er wird Finanzminister? Was hat das mit dir gemacht? Der beste Freund ist jetzt auf einmal Finanzminister.
Also damals wäre mir lieber gewesen, dass er Infrastrukturminister wird, weil mein Kunde, größter Kunde Telekom, einfach in dieses Ministerium hineingespielt hat. Dass er Finanzminister geworden ist, war für mich im ersten Augenblick, ich habe das für
gut. Also eigentlich enttäuschend, dass er nicht dort sitzt, wo du die besten Geschäfte machen hättest können.
Ich hätte ihn lieber als Infrastrukturminister gehabt, aber ich habe das zur Kenntnis genommen. Und der Maischberger hat gesagt, du Peter, mach da keine Sorgen. Wir werden irgendwann, wenn sozusagen die ersten Schwierigkeiten des Ministerdaseins überwunden sind, dann werden wir mit ihm Kontakt aufnehmen und schauen, dass wir ihn auch beraten können. Und so ist es dann auch gekommen.
Also der Maischberger war der das quasi mitforciert hat, dass man da in eine Geschäftsbeziehung mit dem Finanzminister kommt in seiner neuen Rolle.
Der Maischberger war sozusagen der Türöffner, der Gatekeeper. Und der Maischberger hat mir auch geholfen, dass ich da im Sozialministerium einen Auftrag bekommen hat. Wir waren dort schon gut im Geschäft. Wir haben den Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung gemacht, aber dann gab es Regierungswechsel, Ministerwechsel.
Aber das hast du gemeinsam mit dem Maischberger gemacht im Sozialministerium.
Genau, also der Maischberger, der Deal war, für jeden Auftrag, den er uns vermittelt, kriegt er 10% vom Umsatz.
Das ist auch passiert.
Ist auch passiert.
Hat es da Ausschreibung damals gegeben im Sozialministerium oder seid ihr da sofort genommen worden?
Nein, da hat es eine Ausschreibung gegeben und es wäre eigentlich schon vorgesehen gewesen, dass die Ausschreibung jemand anderer gewinnt. Aber durch den Ministerwechsel haben wir es geschafft, dort auch noch hineinzukommen und haben natürlich dann die Präsentation gewonnen.
Diese 10% Umsatzbeteiligung oder Erfolgsbeteiligung von Walter Maischberger, ist das noch über österreichische Bankkonten gelaufen, wo quasi echte Menschen dahinter standen oder gab es da schon Strukturen?
Nein, der hat Rechnungen gestellt und
über seine Agentur,
die Rechnung ist überwiesen worden, bei uns in die Buchhaltung eingegangen.
Das heißt, Walter Maischberger, wie du vorher gesagt hast, war der Gatekeeper, der hat euch die Türen in die Ministerien, in die Blauen geöffnet und ohne Ausschreibung beziehungsweise auch mit Ausschreibung habt ihr Aufträge bekommen, in welcher Größenordnung?
Na, wir haben keine Aufträge ohne Ausschreibung bekommen.
Trotz Ausschreibung, obwohl ihr die nicht gewonnen
nein,
habt,
nein, so nein, muss man nein, sagen, nein, oder? Nein. Also,
das hast du ja vorher gesagt, Sozialministerium wäre anders besser gereiht gewesen, ne?
Na, vorgesehen gewesen.
Vorgesehen, ja.
Das war ja auch schon beim NAP, ja. Nur dann hat es eine Diskussion gegeben und dann mussten sie ausschreiben. Und wir haben die Ausschreibung gewonnen und wir haben sie deswegen gewonnen, weil wir einen sehr cleveren Schachzug gemacht haben. Wir haben gesagt, wir nehmen Testimonials, nicht nur die Jugendlichen für die Jobs, sondern wir lassen die Minister als Testimonials auftreten. Und das zwei Jahre vor der Wahl, na klar, haben wir den Auftrag gewonnen.
Jetzt hätte ich aber eine Frage, habt ihr damals schon gewusst, wie es auch später bei der BUBOG das Konzept war, wie hoch die Ausschreibungssumme ist? Weil das ist ja auch immer ein Kriterium, wer ist der günstigste, wer hat das bessere Angebot. Und wenn man weiß, was der andere verlangt, tut man sich ein bisschen leichter, seine Konzepte durchzubringen. Ist das so?
Also die Ausschreibungen der Ministerien, da war ein Budget vorgegeben und die Aufgabenstellung war auch, dieses Budget kommunikativ zu optimieren, nämlich in der Auswahl der Medien, wie setzt man die Dialoge auf?
Verstehe.
Ich zitiere jetzt eine Passage aus deinem Buch, die sich auf die Zeit bezieht, als Grasser gerade Finanzminister geworden war. Da geht es darum, dass du schilderst, dass du dem damaligen Pressesprecher von Karl-Heinz Grasser, Matthias Winkler, quasi mitgegeben hast, wie man den neuen Minister erfolgreich positionieren könne. Ja, und dabei sei es auf zwei Dinge angekommen, ich zitiere, zum einen musste er, also Grasser, frech und reformwillig rüberkommen, zum anderen aber auch volksnah und zugänglich. Er sollte im Ministerium in der Kantine essen, gemeinsam mit den kleinen Beamten und den Kontakt zu ihnen suchen. Er sollte als junger, unkonventioneller Minister stets erreichbar scheinen. Dieses erste Gespräch mit Winkler war der Beginn einer aufregenden Zusammenarbeit. Tatsächlich ist vieles von dem, was da steht, dann auch wahrnehmbar gewesen bei Karl-Heinz Grasser. Ist das, was wir von Karl-Heinz Grasser als Finanzminister wahrgenommen haben, von Peter Hochreger erschaffen worden?
Also, da muss man die Kirche im Dorf lassen, ist nicht von mir erschaffen worden, sondern in gemeinsamen Gesprächen. Und ein Prinzip, das ich immer in den Vordergrund gestellt habe, ist, mit seinen Kunden oder mit seiner Umgebung oder mit seinen Mitarbeitern intensive Dialoge zu führen. Ja? Hineinhorchen, was wollen die Leute, wie kann ich auf sie zugehen? Und genau das haben wir auch dem Grasser empfohlen. Und was beim Grasser eigentlich sehr interessant war, er hat seitlich eine Runde von Beratern geholt. Wir sind regelmäßig zusammengesessen. Er hat die Fragen in den Raum gestellt und wir haben dann sozusagen Vorschläge gemacht. Dann ist das durchdiskutiert worden in der Runde und letztendlich hat er gesagt, ja, das ist super, das mache ich, und so hat es dann auch funktioniert.
Was war das erste bezahlte Projekt für das Finanzministerium und oder den Finanzminister, an das du dich erinnern kannst?
Das erste bezahlte Projekt war, dass das Finanzministerium eine Ausschreibung gemacht hat, wie man die Reformpolitik kommunikativ begleitet. Also jetzt kann ich nicht mehr genau erinnern, was da drinnen gestanden ist, aber ich würde sagen, das waren ungefähr 150.000 Euro. Und das war das erste Projekt, das wir bekommen haben.
Also in einer Ausschreibung gegen Konkurrenten durchgesetzt?
Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob es eine Ausschreibung gegeben hat, wo es eine Ausschreibung gegeben hat. Das war dann die sogenannte Roadshow. Die wurde ausgeschrieben. War die zweitgrößte Agentur oder die größte Agentur des Landes mit eingeladen. Und der Grasser hat gesagt, na, muss ich ausschreiben, bemüht euch und dann schauen wir weiter.
Bemüht euch und dann schauen wir weiter. Das klingt jetzt tatsächlich so, als hätten alle in so einem Prozess die gleichen Chancen gehabt. Wenn man dein Buch so liest, wirkt es schon so, als hätte deine Agentur immer noch bessere Chancen gehabt.
Na, warum hat meine Agentur noch bessere Chancen gehabt? Weil ich habe ja die Idee in den Raum gestellt und habe gesagt, schau, deine größten Kunden, wichtigsten Kunden sind die Klein- und Mittelbetriebe. Dort haben wir 75% der Arbeitsplätze, 75% des Steueraufkommens plus minus, und die bindest du in deine Steuerreform ein. Ich sage, wenn dir das gelingt, ja, dann bist du einfach hochgeschätzt. Dann erkennt man, dass du auf die Menschen zugehst, dass du sie mit einbindest in deine politische Gestaltung. Und das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Und er hat gesagt, na gut, das müssen wir ausschreiben und bemüht euch, dass es gewinnt. Und indem ich sozusagen genau gewusst habe, wie so ein Dialog aufgebaut ist, war es auch klar, dass wir das gewinnen werden.
Also man könnte auch sagen, die Ausschreibung war auf euch zugeschnitten und vermutlich nicht nur diese.
Die Ausschreibung war aus der Idee, das Optimum herauszuholen. Ja? Also das heißt, wenn jemand anderer...
Im Prinzip hast du die Frage jetzt beantwortet.
Also. Ja, ich frage das deshalb nach der Chancengleichheit, weil also eine Menge Agenturen betreiben Kommunikation, aber die wenigsten Agentureigentümer haben die Möglichkeit, schon Jahre davor Karl-Heinz Grasser persönlich kennengelernt zu haben, ihm ein Auto abgekauft zu haben, das Vertrauen erlangt zu haben. Also es hat schon ein Ogu, wenn man dann in Ausschreibungen hineingeht und weiß, dass einer der Interessenten ja die faktisch mit angestoßen, um nicht zu sagen mitgestaltet hat, inhaltlich.
Dadurch, dass die Idee von mir gekommen ist, war es natürlich auch klar, dass wir die Präsentation gewinnen werden, weil sie eben so zugeschnitten war auf den Grasser.
Und Walter Maischberger hat auch für diesen Auftrag eine Provision kassiert.
Er hat auch für diesen Auftrag eine Provision kassiert, wobei er natürlich intensiv daran mitgearbeitet hat.
Ihr habt ja dann den Karl-Heinz Grasser in den Folgejahren, so lange war er ja nicht Finanzminister, das ist ja relativ abrupt geendet, diese erste Koalition, Schüssel unter Anführungszeichen Haider. Und ihr habt auch diese Roadshow veranstaltet, die ist ja damals medial ziemlich kritisiert worden aus diversen Gründen, weil sie mit Homepage die IV bezahlt hat etc. Das war alles Agentur Hochecker.
Also die Homepage ist erst danach gekommen, ein Jahr später. Und die Roadshow war zu Ende im Jahr 2002. Dann kam das Hochwasser und die Steuerreform wurde verschoben. Das war sozusagen auch ein Grund, warum die Regierung geplatzt ist. Und wie wir alle wissen, der Schüssel hat dann gesagt, wir machen Neuwahlen. Wir machen keinen Ministerwechsel und irgendwann im Zuge der Vorbereitung für die Wahl hat er dem Karl-Heinz Grasser das Angebot gemacht, bei ihm als unabhängig den Finanzminister zu machen. So, und dann ist Maischberger auf mich zugekommen und hat gesagt, du, der Schüssel hat den Karl-Heinz das Angebot gemacht, Finanzminister zu werden und er möchte es jetzt relativ schnell kommunizieren. Ich habe gesagt, davon heute gar nichts. Weil das muss inszeniert werden. Ja. Sagt er, okay, wie inszeniert man das? Sag ich, ja, ziemlich bis zum Schluss warten, also dass die anderen nicht die Möglichkeiten haben, hier Angriffe zu starten. Und wir gehen noch ein Drehbuch vor. Und das Drehbuch war so, dass der Schüssel 10 Tage vor der Wahl gesagt hat, naja, hat sich fragen gelassen, das war ja alles möglich beim ORF. Was er zum Grasser sagt, ja, es wär sicher gut, wenn der Grasser weitermachen würde, aber er weiß das noch nicht, ob das so sein wird. Ne? Dann 3 Tage später, im Rahmen einer Wirtschaftskonferenz im Konzerthaus, hat der Schüssel offiziell das Angebot gemacht an den Grasser. Er bietet ihm an, als unabhängiger Finanzminister in der nächsten Regierung mitzumachen. An diesem Tag haben wir einen Studienauftrag gegeben, wie schaut das Wahlergebnis aus für die ÖVP ohne Grasser, 36%, 10 Minuten später mit Grasser, 39%. Also da war schon klar, der bringt etwas.
Wer hat gelernt? Das gelernte Österreich, müssen wir natürlich fragen, wer hat die Studie bezahlt?
Wer hat die Studie bezahlt? Die hat wahrscheinlich die Telekom bezahlt.
Das ist jetzt interessant, weil da haben wir ja eine Schnittmenge mit den Verdachtsfällen rund um Umfragen und Inseratenkorruption Jahre später, wo ein Konzern oder ein Finanzministerium für einen Politiker Umfragen bezahlt. Das, ihr habt das damals offenbar schon gemacht.
Also, ob diese Studie, ob die Telekom, ob ich der Telekom verrechnet habe, das weiß ich heute nicht mehr, aber später habe ich der Telekom den Vorschlag gemacht, Studien für den Finanzminister zu finanzieren. Haben sie auch gemacht und die habe ich dann auch der Telekom verrechnet. Ob ich diese eine Studie schon ins Budget der Telekom genommen habe, weiß ich nicht. Oder ob die wir sozusagen unter Akquisitionskosten verbucht haben. Nach so vielen Jahren ist mir das jetzt nicht mehr im Bewusstsein.
Ich wollte noch zu der Roadshow kommen, die du angerissen hast, Stefan. Ich habe jetzt nachgeschaut, das war im Jahr 2002.
Ja.
Gab es also diese Tour durch Österreich, wo der Finanzminister quasi mit kleinen und mittleren Unternehmen insbesondere, glaube ich, zusammen, also mit Wirtschaftstreibenden im weiteren Sinne, zusammengebracht wurde, organisiert eben von der Agentur von Peter Hochecker. Laut damaligen Medienberichten Kostenpunkt ca. 2,4 Millionen Euro. Das ist wirklich viel Geld, wenn man bedenkt, dass der Finanzminister auch einfach nur die Wirtschaftskammerfilialen in den Bundesländern hätte abklappern müssen und dort quasi auf Leute trifft, die Wirtschaftskammer halt versammelt hat zum Beispiel. Das hätte sich auch erheblich billiger gestalten lassen. Wie blickst du heute darauf zurück, auf diesen ganzen Popanz, den ihr da veranstaltet habt?
Wenn ich heute zurückblicke, dann gibt es natürlich Mittel und Möglichkeiten, sowas, ja, fast ohne Kosten durchzuführen, ja, indem man bestehende Infrastrukturen ausnützt, Leute einlädt, mit ihnen Gespräche führt. Nur damals ging es um eine Inszenierung. Und das war ja unsere ganz große Stärke, Dinge zu inszenieren, ja, um Aufmerksamkeit zu erregen, ihn als jemanden darzustellen, der Fragen stellt, der hineinhört, der mitgestalten lässt. Das heißt, auf jedem Sessel ist ein Device gewesen mit A, B, C und D. Wir haben zu 5 Kapiteln haben wir immer jeweils 4 Fragen gestellt. Wo soll die Steuerreform die Schwerpunkte setzen? Und die Leute konnten abstimmen. Das hat es bis dahin in Österreich noch nie gegeben. Und so etwas muss inszeniert werden, ja. Und so war halt das aufgebaut.
Der Michael hat schon gesagt, 2,4 Millionen Euro hat das gekostet. Auch da wieder die Frage, wer hat das bezahlt, wer hat das finanziert?
Der Steuerzahler.
Der Steuerzahler. Das heißt, das Geld ist vom Finanzministerium gekommen.
Auch von der Telekom? Es gab dazu auch Medienberichte, dass die Telekom Kostenanteile übernommen hat aus dem Projekt.
Also die Veranstaltungen waren so konzipiert, dass Technologieunternehmen eingeladen wurden, vor der Veranstaltung mit den Leuten, mit den Unternehmen in Dialog zu treten, haben dort Stände aufgebaut und dafür sind Kosten verrechnet worden. Ich glaube, das war bei Unternehmen 50.000 Euro und da waren sie bei den 9 Veranstaltungen präsent.
Aber ging es da jetzt wirklich um die Inszenierung von Wirtschaftspolitik oder ging es da um die Inszenierung einer Person, nämlich des Finanzministers?
Also, mir ging es darum, um die Inszenierung des Finanzministers, ihn als dialogorientierten Politiker darzustellen, der seine Kunden, sein Klientel, nämlich der Unternehmer, in diesen Dialog mit einbindet und dass das wahrnehmbar ist.
Jetzt war der Karl-Heinz Grasser nicht sehr lange Finanzminister bis zu dieser Roadshow und trotzdem habt ihr schon wahnsinnig viel Geld mit dem Finanzministerium verdient. Was war das ungefähr, also in Summe, was die Agentur Hochecker aus dem Finanzministerium abgezogen hat? Also was war das, die Größenordnung bis dorthin?
Also wir haben nichts abgezogen, sondern wir haben Leistungen erbracht und sind dafür honoriert worden. Das war die Roadshow, den Betrag hast du genannt. Und davor war das sozusagen die Betreuung des Ministeriums, eben die politischen Reformen zu kommunizieren. Ich glaube, das waren ungefähr 150.000 Euro.
Das heißt roundabout ungefähr 2,8, 2,9 Millionen Euro, was die Agentur Hochecker dem Steuerzahler verrechnet hat bis dorthin.
Also die Roadshow waren meiner Erinnerung 2,3 Millionen Euro und 150.000, also waren es ca. 2,5 Millionen Euro.
Nun sind ja die Nullerjahre und diese schwarz-blaue Regierung unter Wolfgang Schüssel stehen auch stellvertretend für Privatisierungen, für massive Privatisierungen damals. Da sind einige Staatsbeteiligungen über den Ladentisch gegangen, aus der Tabak Dorotheum, die Buwok, die uns noch beschäftigt, Anteile an der Voestalpine, Grundstücke in der Bundesforste. Ab wann war für dich absehbar, dass du, deine Agentur oder andere mit dir verbundene Rechtsträger von Privatisierungen profitieren werden können?
Es hat ja einen Bruch gegeben in der Beziehung zum Grasser. Und der Bruch war im Jahr, also die erste Enttäuschung war schon die Eurofighter-Beschaffung. Die hat uns nicht gefallen, weil da haben wir ihm was anderes vorgeschlagen. Und er hat dann ein Folgeprojekt ausgeschrieben, das war mein Vorschlag, Unternehmen Österreich. Und das ist ausgeschrieben worden, haben wir auch gewonnen. Das waren 2,7 Millionen Euro. Da ist es darum gegangen, sozusagen das Unternehmen wie eine Österreich, wie ein Unternehmen darzustellen, wie eine Aktiengesellschaft, jedes Jahr einen Bericht zu machen, wo haben wir uns verbessert und immer im Vergleich zu den Besten auf der ganzen Welt. Die Idee hat einem irrsinnig gut gefallen, ja. Und dann kam diese Diskussion um diese Homepage im Jahr 2002, als der Grasser Minister wurde, unabhängig, keine Parteistruktur mehr hinter sich hatte. Hat man sich erinnert, da haben wir doch eine Homepage aufgesetzt, für die haben wir jetzt keine Verwendung mehr, die nehmen wir jetzt. Ja. Das war nur die Oberfläche und daraus ist dann eine irrsinnige Diskussion entstanden, dass die Industriellen Vereinigung das bezahlt hat und dass wir das aufgesetzt haben. Und in dieser Diskussion ist dann auch öffentlich geworden, dass wir wieder einen Auftrag gewonnen haben, neben diese 2,7 Millionen Euro Unternehmen Österreich. Und dann hat es sofort eine Diskussion auch innerhalb der Agentur gegeben. Das, das schafft man nicht, also das ist sinnlos. Und ich habe mich dieser Einschätzung angeschlossen und habe auch mit dem Matthias Winkler darüber gesagt, Peter, du hast vollkommen recht, also da hört uns keiner mehr zu. Dann habe ich das auch dem Grasser und dem Maischberger gesagt, die waren überhaupt nicht davon zu überzeugen und angetan und gesagt, die Diskussion, die vergeht schon wieder, da warten wir ein bisschen. Und auf das wollte ich mich nicht einlassen und wir haben dann den Auftrag zurückgelegt. Das musste rückabgewickelt werden, das hat auch wieder 6 Wochen gedauert. Und da hat es einen Bruch gegeben und da hat der Grasser und der Maischberger haben dann zu mir gesagt, naja, in deiner Agentur hast du lauter Hasenfüße, okay, du bist okay. Aber ab dem Zeitpunkt gab es auch keine Aufträge mehr aus dem Finanzministerium.
Ich muss da jetzt einhaken. Du hast gesagt, wegen der Eurofighter, da hat der Grasser sich entschieden, wie wir es quasi nicht empfohlen hatten oder nicht gut fanden. Karl-Heinz Grasser war zunächst einmal soweit erkennbar für die, glaube ich, amerikanischen F-15 und hat dann im Prozess im letzten Drücker plötzlich den Eurofighter für viel besser erachtet. Welche Rolle hast du da gespielt?
Die Industriellenvereinigung ist dann Grasser herangetreten und gesagt, wir hätten dich gerne als Testimonials für den Einsatz neuer Kommunikationstechnologien. Und dann Matthias Winkler hat mich gefragt, was hältst du davon? Wir haben uns getroffen mit dem Vertreter der Industriellenvereinigung und haben das durchdiskutiert. Ich habe gesagt, das gefällt mir sehr gut. Und dann wurde beschlossen, da einen Verein aufzusetzen, zur Förderung von New Economy. Um das schnell zu machen, haben sich einmal Ministeriumsmitarbeiter zur Verfügung gestellt, um den Verein aufzusetzen. Und wir haben die Aufgabe gehabt, sozusagen eine Struktur zu machen, wie schaut das kommunikativ aus. Der Grasser wollte leider einen Freund haben, mit dem er maturiert hat. Das war eine Firma, die hat geheißen First Index. Und wir haben das Konzept geliefert und die haben sozusagen die Hardware, die Software gemacht und irgendwann hat es die Firma zerrissen und wir haben das müssen übernehmen. Dann wäre der 12. Juli das Datum gewesen, das vorzustellen. Und die Idee war dahinter, dass der Grasser jedes Monat eine Frage stellt in die Bevölkerung, wie steht sie zu diesem Projekt, zu diesem Problem? Sag's mal, wo eure Vorschläge, wo drückt euch der Schuh? Und ich habe ihm vorgeschlagen, die Beschaffung der Eurofighter mit den Leuten zu diskutieren, ob das eine sinnvolle Anschaffung für Österreich ist. Ich habe gesagt, ich weiß eh, am Ende wirst du wahrscheinlich eh irgendwo die Zustimmung geben müssen, aber du bist der Segelwart der Nation und du musst wirklich darauf achten, dass das, was man ausgibt, auch wirklich sinnvoll für die Allgemeinheit ist. Und ich war natürlich sozusagen persönlich gegen die Anschaffung solcher Geräte, weil ich genau weiß, dass das nichts bringt, ja. Und ihm hat die Idee gut gefallen. Wir haben die ganzen Dialoginstrumente aufgesetzt und dann hat erstens einmal die Pressekonferenz abgesagt. Hat er gesagt, du, der Jörg ist eh schon so sauer wegen der Roadshow, wenn ich das jetzt auch noch mache, dann ist das Verhältnis ganz kaputt. Und dann stillschweigend hat er sich für den Eurofighter eingesetzt, hat uns blöd sterben lassen.
Hast du Hinweise, dass rund um die Beschaffung der Flugzeuge damals Schmiergelder in die politische Sphäre hinein bezahlt wurden?
Hinweise, jede Menge, die sind dann auf uns eingeströmt. Und es hat einmal ein paar so Feststellungen gegeben, gesagt, wenn da tiefer gebohrt werden wäre, dann hätte müssen die Republik zusperren.
Dass die Republik in dieser Sache nicht zugesperrt hat, mag auch daran liegen, dass tatsächlich nie einem Schmiergeldverdacht gegen politische Entscheidungsträger konkret nachgegangen wurde seitens der Staatsanwaltschaft.
Korrekt. Bevor wir jetzt ein bisschen noch Eurofighter und Telekom und Pubuk kommen, hätte ich gerne noch ein bisschen das Verhältnis von dir und Karl-Heinz Grasser im Persönlichen besprochen. Du beschreibst in deinem Buch eine Situation, die ich als sehr bezeichnend finde, von einer Party in Kitzbühel, einer Geburtstagsfeier, mit der Ehefrau von, späteren Ehefrau von Karl-Heinz Grasser, Fiona Swarovski. Und was ist dort passiert? Also ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um zu verstehen, wie diese Netzwerke und diese Freundelwirtschaften im Prinzip funktionieren und wie man sich gegenseitig Geschäfte und Gefälligkeiten macht. Was ist dort passiert?
Ich war eingeladen von der Telekom zum Hahnenkammrennen nach Kitzbühel und am An diesem Wochenende war auch das Geburtstagsfest von der Fiona Swarovski. Der Walter Maischberger war eingeladen und er hat dem Karl-Heinz vorgeschlagen, mich auch mit einzuladen. Und ich habe natürlich das gerne angenommen und habe dann an dieser Geburtstagsparty mit teilgenommen. Das war also im kleinen Kreis. Da war auch die Mutter von der Fiona, die Marina, eine wirklich sehr beeindruckende Frau. Dann war der Hansi Hinterseher dort, noch ein paar Verwandte, aber es war ein sehr kleiner Kreis. Und da habe ich auch die Fiona kennengelernt, hat sich sofort ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit aufgebaut. Ja, und das war natürlich auch ein weiterer Mosaikstein in dieser Beziehungspflege.
Aber dort ist ein Abendessen versteigert worden.
Nein, das Abendessen ist dann etwas später versteigert worden, und zwar bei einer anderen Gelegenheit. Das war in Wien. Da gab es eine Charity-Veranstaltung zugunsten einer Organisation Pro Juventute, der die Fiona Swarovski vorgestanden ist. Und da gab es ein Eishockey-Match, wo der Karl-Heinz mitgespielt hat. Hat er bei einer Wette verloren, bei Wetten, dass. Und danach gab es dieses Abendessen im Rathauskeller. Und ich war natürlich auch eingeladen, und dann kommt der Weischberger zu mir her und hat gesagt, du Peter, da wird jetzt ein Abendessen versteigert mit Karl-Heinz und mit dem Meindl, und könntest du das bitte ersteigern? Und man dachte, naja, sagt er, du, und aber du kannst ja Kunden dorthin einladen. Das war für mich der Schlüssel, habe gesagt, okay, mache ich. Ja, dann ist gesteigert worden, es hat dann 8.000 Euro gekostet, und da waren auch Fernsehkameras dort, und ich habe das auch wieder intuitiv gespürt, da werden daraus Bilder entstehen, die dann wieder gut für mein Geschäft sind. Und so war es dann auch. Nachdem ich das ersteigert habe, sind wir beide in meinen Hals gefallen, der Karl-Heinz, der Fiona, und genau das wurde auch im Fernsehen gezeigt.
Also du hast 8.000 Euro für etwas bezahlt, das du so auch hättest haben können.
Ich weiß nicht, ob sie mich dazu eingeladen hätten, aber ich wollte dann natürlich den Telekom-Vorstand dorthin einladen. Der hat auch zugesagt, hat dann aber keine Zeit gehabt. Und ich bin dann halt mit den Meindls und mit dem Karl-Heinz und mit dem Blecher und mit dem Maischberger bei einem netten Abendessen gesessen.
Es war aber eine geschobene Versteigerung, wenn klar war, dass du bis zum Ende durchhalten wirst müssen.
Ja, ich hätte mir es billiger erhofft, aber es hat halt 8.000 Euro gekostet.
Zu dem Zeitpunkt warst du dann aber schon tief verstrickt in diese Beziehung mit Karl-Heinz Grasser, oder hat sich da die geschäftliche von der privaten Ebene überhaupt noch trennen lassen?
Da gab es ja schon BUWOG, dass ich dort mitgemacht habe, aber das war nicht vom ersten Augenblick an vorgesehen, weil ich habe gesagt, da gab es einen Bruch. Und sie hatten einen anderen für den Deal vorgesehen, das war der Herr Senator Karlinger, ist ja kein Geheimnis, habe ich auch überall gesagt.
Für Erklärung jetzt, welcher Deal jetzt?
BUWOG-Deal,
ja.
Und weil es mit dem nicht funktioniert hat, weil der zu hohe Ansprüche gestellt hat, sind sie wieder auf mich gekommen, weil sie wussten, mein Kunde ist immer Finanz.
Vielleicht den BUWOG-Komplex werden wir dann jetzt gleich besprechen.
Ja, also ich wollte sagen, wir werden eine ganze Reihe von Privatisierungen, auch ein Schlagwort Novomatic, noch in einer eigenen Folge zusammenfassen, weil das würde den Rahmen jetzt sprengen, wenn wir quasi Deals zu sehr mit Atmosphäre vermischen. Also das wird es natürlich auch noch geben, ja.
Genau, aber ich komme trotzdem zu BUWOG, weil du sagst, der Deal hätte mit wem anderen zustande kommen sollen. Jetzt warst du da sehr tief in dieser Maischberger-Grasser-Freundschaft drinnen, und jetzt wissen wir, wie der Prozess BUWOG ausgegangen ist. Du hast da ein Teilgeständnis gemacht. Inwiefern oder wie kann ich mir das vorstellen, dass man solche Geschäfte im Fabius gesessen oder im Büro vom Maischberger oder bei dir gemeinsam, wie bahnt man sowas an? Wie funktioniert sowas?
Bei der BUWOG war es so, ich bin in den Seitenblicke Verlag gekommen, war ich ja regelmäßig dort, und Maischberger sagt zu mir, du Peter, da gibt es eine Ausschreibung, da könnten wir dich brauchen. Sag ich, um was geht's da? Sagt er, ja, da geht es um ein Immobilienpaket, um die Bundeswohnungen, und du arbeitest ja für die Immofinanz. es kann sein, dass wir dich da brauchen. So genau, um was für Größenordnung geht's da für mich? Sagt er, da ist locker für dich 1 Million Euro drinnen. War die Karotte auf dem Teller. Und gesagt, okay, sag mal, wann es soweit ist.
Also unter 6 Nullen hättest du wahrscheinlich gar nicht zugehört, oder?
Das heißt, es ist so nebenbei, im Seitenblicke-Verlag ist da ein Deal irgendwie besprochen worden, der sehr viel Provision in Aussicht gestellt hat.
Er hat gesagt, wir könnten dich brauchen, ja, nach einer Woche.
Wir war klar, dass damit auch der Finanzminister gemeint ist.
Den hat er natürlich namentlich nicht erwähnt, sondern den Ernst Blech.
Das war so, genau, so Buburg, wie gesagt, besprechen. Ich hätte noch gerne ein bisschen gewusst, so Inszenierungen und Umfragen und auch zur Roadshow. Du hast ja vorher gesagt, eine Rechnung hast du wahrscheinlich der Telekom gelegt. Das ist ja dann später mehr geworden, dass die Telekom sehr viel finanziert hat, was Grasser gemacht hat. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Ich habe dem Telekom-Vorstand gesagt, schaut's. Der Grasser ist Finanzminister, er ist oberster Chef und wir müssen uns dort einen schlanken Fuß machen. Ja, okay, wie geht das? Sag ich, wir wollen ihn als erfolgreichen Minister darstellen und ihn auch sozusagen mit unseren Umfragen begleiten und das sozusagen seine Popularität damit pushen. Und in der Zeit, wo er dann Finanzminister war, haben wir insgesamt, glaube ich, 9 Umfragen gemacht, die Telekom bezahlt hat.
Man muss dazu sagen, damals warst du in der Telekom der Strippenzieher im Hintergrund, dass dein eigenes Büro in der Telekom gehabt, bist du später verurteilt worden, da kommen wir noch in einer späteren Folge dazu. Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist das im Prinzip die Blaupause von dem, was zum Beispiel Sebastian Kurz jetzt vorgeworfen wird. Das gilt die Unschuldsvermutung, dass Umfragen in Auftrag gegeben worden sind, von wem anderen bezahlt. Bei Kurz soll es das Finanzministerium gewesen, das ist nicht bewiesen, es kommt vielleicht zu einer Anklage, aber das war damals schon so. Das heißt, du hast der Telekom gesagt, ihr bezahlt für den Finanzminister bestimmte Umfragen und sonstige Dienstleistungen, weil das kann uns was bringen.
Genau so war es, ja. Nur der Unterschied zu Kurzstudien war der, dass wir die Umfragen bei einem Institut in Auftrag gegeben haben. Das, was wir vorgegeben haben, waren die Fragen. Und die Ergebnisse dieser Studie sind dann an ein Medium weitergeleitet worden, und exklusiv, und das Medium hat darüber berichtet, ne? War die auflagenstärkste Zeitung. Wir haben die Studien nicht manipuliert und der Grasser war kein Beitragstäter, weil er hat uns das nicht angeschafft. Die Frage bei den Kurzstudien...
Moment. Grasser, aber warum, was ist dann die Intention, also warum habt ihr das gemacht? Warum sagst du, du möchtest eine Studie über den Grasser machen und die Telekom finanziert das? Wer ist der Vorteil? Grasser hat einen Vorteil, die Telekom hat welchen Vorteil? Dass du einen Vorteil hast in Form von Rechnungen, die du der Telekom stellen kannst, ist klar. Aber das hat wohl Grasser gewusst, dass diese Studien in Auftrag gegeben werden.
Das wäre eine Frage gewesen, hat Grasser gewusst, dass diese Studien von der Telekom bezahlt werden?
Natürlich hat er es gewusst. Der Maischberger hat beim Protest gesagt, das hat ihn gar nicht interessiert. Aber wo lag der Vorteil für die Telekom? Es gab eine Ausschreibung IP-Telefonie und da ist um wirklich viel Geld gegangen. Und die Telekom war mit ihren Konzepten noch nicht so weit, um an einer Ausschreibung teilzunehmen. Jetzt war der Wunsch an mich, diesen bei der Regierung zu deponieren, um die Ausschreibung um 1 Jahr zu verschieben. Ja? Das ist uns natürlich gelungen, aufgrund unserer guten Kontakte.
So ein Glück aber auch, oder?
Genau, so. Und die nächste Geschichte war dann die Ausschreibung. Was muss die Telekom tun, um die Ausschreibung beim Bund zu gewinnen? Ja? Das wäre ohne die guten Kontakte zu Grasser und zur Regierung nicht möglich gewesen. Das heißt, die Investition der Telekom in diese Studien war eine sehr, sehr gute.
Aber wir sind hier bei der Anfütterung Minimum.
Richtig, ja.
Ich meine, ich sage dazu, die Delikte sind natürlich alle verjährt mittlerweile. Ja. Also insofern
können wir darüber sprechen.
Das ist ja das Wesen der Schattenrepublik. Das ist eine Clique aus Wirtschaft und Politik, organisiert sich, um aus bestimmten Möglichkeiten, Vorteile zu generieren, zum eigenen Vorteil und zum Nachteil anderer.
Aber ist entschuldige, dass ich da noch einhake, gab es auf Seiten der Telekom, deiner Gegenüber, ist in der Telekom irgendeine Form von Bewusstsein, dass wir uns hier auf sehr dünnem Eis bewegen, eigentlich schon im Strafrecht sind, weil wir uns gegen Geldwerteleistungen, von denen ein Amtsträger oder Finanzminister profitiert, umgekehrt Geschäfte erwarten. Das ist eigentlich ein klassisches Korruptionsmuster.
Also, du hast vollkommen recht. Nur die Telekom war damals in einer Situation, die nicht sehr einfach war. Sie hatten den Beamtenrucksack, sie wollten die Beamten loswerden, das war alles nicht so einfach. Sie waren an der Börse, sie sind ständig kritisiert worden, dass die Entwicklung des Unternehmens nicht gut ist. Daher haben sie jeden Strohhalm genommen, der irgendwo dazu gedient hat, ihr Ergebnis zu verbessern.
Jetzt war aber die Telekom damals ja teilstaatliches Unternehmen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum man dann einen PR-Berater braucht in einem Unternehmen, das eh quasi vom Finanzministerium unter Anführungszeichen kontrolliert wird, als Bindeglied zwischen Ministerium und Telekom.
Umso faszinierender, ja, als die Telekom ja eine lange staatliche Tradition hat.
Das meine ich damit.
Also die sind erst kurz privatisiert gewesen. Jetzt hätte man als Außenstehender angenommen, dass in einem Staatsbetrieb, auch wenn er seit kurzem teilprivatisiert ist, ja die Wege zwischen dem Management und den Eigentümervertretern auf Seiten der Republik sehr kurz sind. Also sprich, dass Staatsbetriebe relativ einfach ihre Anliegen bei der Regierung deponieren können oder jedenfalls einfacher als quasi herkömmliche Gewerbetreibende. Aber nein, es hat dich als Vermittler gebraucht. Warum?
Also am Papier schaut das alles sehr einfach aus. Aha, da könnte es kurze Kommunikationswege geben, aber die Wirklichkeit funktioniert ganz anders. Jeder dieser Leute ist in einem täglichen Stress verhaftet und die sind alle ganz schlecht in der Kommunikation. Und das war meine Stärke, dass ich zwischen den Welten hin und her gependelt bin und Meinungen ausgetauscht habe und Möglichkeiten ausgelotet habe.
Aber wie der Michel vorher gefragt hat, ob da das Bewusstsein seitens der Telekom oder von deiner Seite oder auch von Grasser da war, dass man da einfach am Strafrecht aber so knapp vorbeisurft, dass man Dienstleistungen erkauft.
Also dieses Bewusstsein war überhaupt nicht da, weder in der Politik noch in der Wirtschaft.
Also ich gehe da jetzt schon weiter. Das war strafrechtlich schon nicht mehr den Transrahmen, ja, weil da geht es um Amtsgeschäfte. Die Telekom hat diese Ausschreibung, um die es da ging, schlussendlich gewonnen.
Richtig, ja.
Also geht es auch um offensichtlich manipulierte Ausschreibungen oder jedenfalls geheime Absprachen im Hintergrund. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn einer der Mitbewerber damals gewusst hätte, welche kleinen Gefälligkeiten da im Hintergrund gelaufen wären, hätte das vielleicht damals schon zu rechtlichen Implikationen führen können.
Durchaus, ja.
Jetzt haben wir schon eine Zeit lang geredet. Ich schlage vor, wir machen für heute mal einen Punkt. Wir haben noch einiges vor uns, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Seherinnen und Seher. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit bisher. Wie gesagt, wir sind jetzt bei Folge 4 dieser Serie. 2 haben wir auf jeden Fall noch, aber soweit ich das überblicke, kommen möglicherweise noch ein paar weitere dazu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Stefan.
Ich danke euch.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.